C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 20. Februar 2024 hat im C3 Zentrum für internationale Entwicklung die folgende Veranstaltung stattgefunden: Quo Vadis Entwicklungspolitik. Podiumsdiskussion und Präsentation der ÖFSE Flagship-Publikation Österreichische Entwicklungspolitik 2023. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Dazu begrüßt Sie Jürgen Planck. Zu Beginn der Veranstaltung hat ÖFSE-Mitarbeiter Lukas Schlögl eine Analyse der finanziellen Leistungen Österreichs an Entwicklungsländer präsentiert. Er stellt ODA, Official Development Assistance, FDI, Foreign Direct Investments, Remittances, Rücksendungen und andere Geldflüsse vor.
Was die ODA, die berühmte ODA-Quote betrifft, also die Official Development Assistance als Anteil des Bruttonationaleinkommens, halten wir momentan bei 0,39. Das ist schon deutlich mehr als in den Jahren davor. Auch eine Steigerung, insbesondere im Vergleich der letzten zwei Jahre, der Gesamtleistungen als Anteil des BNE, da sind wir jetzt bei 0,69, da wäre die internationale Zielsetzung eigentlich 1%. Bei beiden liegen wir also unter den internationalen Zielsetzungen. Das 0,7-Ziel im Bereich der ODA wird Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein. Wir sind in Bezug auf die ODA-Quote deutlich unter dem DAC-EU-Länderschnitt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die relevante Vergleichsgröße.
Zusammenfassend sagt Lukas Schlögl:
Summa summarum, die ODA hat schon einen starken Anstieg, insbesondere seit 2020, erfahren. Wir hatten eine ODA-Quote zuletzt von 0,39, das ist relativ viel im historischen Schnitt. Aktuell ist es sogar so, dass die ODA die FDIs an den globalen Süden übertrifft. Das ist noteworthy. Die humanitäre Hilfe hat sich vervierfacht auf zuletzt im Ukraine-Jahr 100 Millionen. Das ist ein historisch sehr hoher Wert und auch, glaube ich, nicht eine Entwicklung, die vor 10 Jahren irgendjemand antizipiert hätte. Insofern auch sozusagen etwas, was zusätzlichen Reflexionsbedarf hat. Es liegt ja jetzt eine Strategie für die humanitäre Hilfe seit kurzem vor und man darf sozusagen gespannt sein, wie auch jetzt sich die Allokation dieser Mittel in Zukunft, nicht nur die Quantität, weiter ausgestalten wird. Wir sehen weiterhin, dass der Anstieg dieser ODA extrem stark sozusagen extern determiniert wird, Ukraine-Effekt insbesondere, Covid-Effekt zu einem gewissen Grad. Im Ländervergleich sehen wir trotzdem, dass die Quantität im unteren EU-Mittelfeld anzusiedeln ist, was die öffentliche Entwicklungshilfe betrifft. Und wir sehen auch, wenn wir den Prognosen des BMF bzw. dem trauen dürfen, was veranschlagt ist im Budget für dieses Jahr, dass tendenziell eine Trendumkehr bevorstehen dürfte. Also ich glaube nicht, dass wir die hohen Zahlen des unter Ukraine-Effekt sozusagen stehenden letzten Jahres halten werden können, leider. Das gilt wahrscheinlich auch für die Zuschüsse privater Hilfsorganisationen, wird man sehen. Könnte sein, dass das das erste Mal ist, dass wir einen vielleicht geringeren Wert werden melden für 2023. Man wird das sehen.
Sagt Lukas Schlögl. Zur Veranstaltung am 20. Februar 2024 stellen sich die folgenden Fragen. Wohin bewegt sich die österreichische Entwicklungspolitik? Wie prägen multiple Krisen, Konflikte und geopolitische Verschiebungen die internationale Zusammenarbeit? Wie verändern sich Volumen und Struktur der öffentlichen und privaten Entwicklungsfinanzierung? Seit 1985 gibt die ÖFSE regelmäßig die Publikation Österreichische Entwicklungspolitik heraus und trägt damit zu einer differenzierten entwicklungspolitischen Diskussion bei. Zu den erwähnten Fragen haben am 20. Februar 2024 miteinander diskutiert. Sebastian Haug vom German Institute of Development and Sustainability, IDOS, Raimund Magis vom österreichischen Außenministerium, Sibylle Straubinger vom VIDC, dem Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, sowie Shura Zehetner Hashemi von Amnesty International Österreich. Einleitend sagt Moderator Werner Ratzer.
speziell Kreisky, aber auch andere Politiker, Politikerinnen seiner Generation, sich bemüht haben, sozusagen eine Gesprächsbasis mit dem globalen Süden aufzubauen. Insofern sozusagen ist das ja auch etwas gewesen, was dann die österreichische Außenpolitik in den folgenden Jahrzehnten sehr stark geprägt hat. Wenn man sich jetzt wiederum sozusagen anschaut, dass der globale Süden, jetzt nicht nur China, sondern auch sozusagen Länder wie Brasilien, Südamerika und andere, wieder eine stärkere Rolle in der internationalen Politik einfordern und auch mit ihrer sozusagen Kritik an internationalen Organisationen, den Machtgefälle etc. nicht zurückhalten. Welche sozusagen Lehren, wenn überhaupt, kann man denn, Sibylle Straubinger, aus dieser Zeit und aus diesem sozusagen damaligen Politikansatz von Kreisky und anderen ziehen? Sozusagen braucht es wieder mehr Dialog, braucht es mehr Wertschätzung auch mit dem globalen Süden? Was sind da die eine oder andere Idee aus deiner Sicht, auf die man da vielleicht noch zurückgreifen könnte, wenn man diese sozusagen doch sehr sozusagen gestörte Gesprächsbasis zwischen globalen Norden und Süden wieder einigermaßen sozusagen nach vorne bringen möchte?
Ja, vielleicht ganz kurz nur für den Kontext auch, ja, also 50er, 60er Jahre Gründung des VDC war damals noch Wiener Institut für Entwicklungsfragen, war 1962, so rund um diese Zeit. Und das war eben in einer Zeit, wo es viele ehemalige Kolonien sozusagen sich entwickelt haben, das heißt diese Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien, wo es Ost-West-Konflikt quasi im Entstehen war und der Kalte Krieg im Entstehen war und auch gleichzeitig ein Ringen um Einflusssphären, also des Ostens und des Westens quasi auch im globalen Süden, damals schon sozusagen auf einer anderen Ebene natürlich Basis und mit anderen Schwerpunkten. Und Kreisky war damals geprägt von diesen geopolitischen Entwicklungen auch und also das, was glaube ich aus diesen Dokumenten auch hervorgeht, damals in Entstehung der Entwicklungshilfe und auch der Gründung, war, dass Neutralität sozusagen etwas ist, auf Basis dessen man auch gut einen Dialog führen kann, weil er damals schon gesehen hat, dass die ehemaligen Kolonien ein nachhaltig gestörtes sozusagen Gesprächsverhältnis oder Gesprächsebene haben, auch mit den ehemaligen Kolonien. Etwas, was heute, wo es dann wirklich immer noch gilt, wenn man sich anschaut, die Situation in Westafrika und Frankreich sozusagen jetzt in dieser Sahelzone, was sich da sozusagen auch abspielt. Und dass Österreich eben unbelastet auch aus dieser, von dieser Geschichte und mit der Neutralität einen Pluspunkt auch hat, der vieles möglich macht, sozusagen auch diese Beziehungen aufzubauen. Und das, was ich schon sehr spannend finde, ist, dass er damals schon gesagt hat, dass ein Aufbau sozusagen von globalen Gesprächs- und von Beziehungen, von außenpolitischen Beziehungen auf Augenhöhe basieren muss und dass das quasi mit einer gleichberechtigten internationalen Zusammenarbeit sozusagen auch das Vertrauen in westliche Demokratien wieder stärken kann. So, und das war eigentlich die Basis irgendwie auch für die Gründung des VDC, nämlich diese Politik auf Augenhöhe auch in einer Organisation umzusetzen, wo in Präsidentschaft und Kuratorium ja auch Länder, also Vertreter des globalen Südens waren, der blockfreien Staaten waren und der westlichen Staaten waren, also eben dieses Prinzip da auf Augenhöhe. Also im Wesentlichen, glaube ich, sind es drei Sachen, die man mitnehmen kann oder immer noch sozusagen aktuell sind, weil das hat ja leider nicht alles jetzt irgendwie so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, wie wir sehen mit der heutigen Situation. Aber das eine ist schon, dass diese Neutralität immer noch eine Basis ist dafür, dass es sozusagen ein Österreich auch als eines der wenigen neutralen Länder, die es mittlerweile gibt in Europa, auch gute Beziehungen aufbauen könnte. Wir sehen das quasi einfach auch in unserer täglichen Arbeit immer wieder mit afrikanischer Diaspora und mit unseren Organisationen, Institutionen auch in Afrika, dass es ein großes Vertrauen gibt in Österreich. Und das basiert immer noch auf dieser Neutralität, aber auch sicher auf der Kreisky-Ära sozusagen auch und den letzten 50, 60 Jahren an Außenpolitik, die betrieben worden ist. Das heißt, da gibt es eine Basis, die muss man natürlich auch mit Leben erfüllen. Ich glaube, dass der zweite Punkt ist, eine Politik auf Augenhöhe und auch von Wertschätzung getragen, sozusagen die Frage dessen, was schreibt man vor. Und ich finde, es ist eine extrem schwierige Frage, nämlich interessensbasierte Außenpolitik, wertebasierte Außenpolitik. Und wo endet der Wert, wo beginnt das Interesse, muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein fließender Übergang. Aber sozusagen diese Politik auf Augenhöhe und dieses Annehmen auch ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Und der dritte Punkt ist, dass mir das total wichtig ist, einfach auch, dass man sieht, dass Entwicklungspolitik auch ein wesentlicher Teil der Außenpolitik ist. Es ist nämlich nicht sozusagen, es geht nicht um Entwicklungspolitik, sondern die ist ein Teil der Außenpolitik. Und wenn man internationale Beziehungen pflegt, wenn man eine sozusagen Kooperation mit dem globalen Süden möchte, wenn man in dieser volatilen Welt quasi auch Stabilität möchte, dann braucht man internationale Beziehungen, dann braucht man außenpolitische Beziehungen, die EZA und die Entwicklungspolitik ist ein Teil davon, die einen Beitrag leisten kann zu stabilen außenpolitischen Beziehungen, die gerade für ein kleines Land wie Österreich auch und in der Europäischen Union eingebettet ist, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist.
Dieser konzeptuelle Zugang, dass Entwicklungspolitik ein Teil der Außenpolitik ist, ist das sozusagen in der Form noch angemessen? Das möchte ich jetzt auch den gesamten Magis fragen. Ich weiß, es wird typischerweise so gesehen, ja, Entwicklungspolitik ist ein Teil der Außenpolitik. Gleichzeitig sozusagen ist ja Entwicklungspolitik ungemein breit. Ja, sozusagen, es geht um Gesundheit, es geht um Umwelt, es geht um Armut und soziale Aspekte, es geht um Wirtschaft. Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass zumindest einige wenige andere Länder auch eigene Entwicklungsministerien deshalb haben. Ja, die sehen das so quasi als ein eigenständiges Politikfeld, wo es eben um die Global Commons, wie das oder die Global Public Goods geht, sozusagen. Ja, insofern stellt sich nämlich schon die Frage, ist es tatsächlich sozusagen halt so traditionell sinnvoll, das als Teil der Außenpolitik zu begreifen, oder braucht es da nicht auch konzeptuell sozusagen eine Erweiterung oder eine Reflexion dessen, wo es vielleicht tatsächlich Teil der Außenpolitik ist, aber wo man eben auch über das traditionelle Bild der Außenpolitik hinausgehen muss?
Dieser Slogan, dass Entwicklungspolitik Teil der Außenpolitik ist, findet sich sehr, sehr oft in strategischen Dokumenten. Es findet sich im aktuellen Dreijahresprogramm, es findet sich in der AIFI-Strategie, es findet sich im früheren Dreijahresprogramm. Und das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht ganz stimmt, wenn ich das mal so pointiert sagen darf. Offenbar gibt es sehr wohl hier unterschiedliche Dimensionen und auch durchaus Zielkonflikte oder ich sage es mal vermeintliche Zielkonflikte. Eben, es ist schon mal erwähnt worden, die werteorientierte Entwicklungspolitik, ich benutze jetzt vielleicht gewisse banale Formulierungen und dann eben versus die interessensgetriebene Außenpolitik. Aber ich glaube, dass dieser Widerspruch eigentlich so nicht ganz richtig ist. Gerade in dem geopolitischen Umfeld, das wir heute sehen, das Sie gerade beschrieben haben, mit neuen Mächten, die hier eben mitmischen wollen und eben auch mitgestalten wollen und durchaus eben auch die internationale Ordnung in Frage stellen, internationale Normen in Frage stellen, haben wir ein Interesse daran, dass hier bestimmte Normen und Strukturen bestehen bleiben und auch bestimmte Werte bestehen bleiben, auf deren Basis wir dann eben auch Außenpolitik betreiben können, Handel betreiben können, mit denen wir eben mit anderen Partnern, mit anderen Ländern hier interagieren können. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen werteorientiert und interessensorientiert, glaube ich, der ist gar nicht so da. Es ist mehr eine Frage, wie man bestimmte Dinge umsetzt. Wenn ich mit dem erhobenen Zeigefinger zu unseren Partnerländern hingehe, wird das wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren. Wenn ich aber hier über Interessen rede, dann reden wir auf einer ganz anderen Art, auf einer ganz anderen Basis. Wir haben im Kontext des aktuellen Dreijahresprogramms haben wir sehr interessante Diskussionen gehabt, gerade mit den Vertretern von Schwerpunktländern. Und da war es ganz klar, sie sehen sich nicht als Entwicklungspartner, sondern sie sehen das eher als eine, wie soll ich sagen, Interessensgemeinschaft, wo man hier gemeinsame Ziele verwirklicht. Entwicklungsziele, aber auch eben andere politische Ziele. Das war ein komplett anderer Diskurs. Ich möchte vielleicht auch dieses Wort Außenpolitik ein bisschen problematisieren. Außenpolitik ist nicht mehr das, was sie früher war. Heutzutage ist ein etwas wesentlich komplexeres Konzept, wo wir in der Tat über alles reden. Wenn wir Außenpolitik reden, reden wir genauso gut Handelspolitik, Klimapolitik, wir reden Gesundheitspolitik, internationale. Das ist eine Vielzahl an Themen. Das ist nicht nur eine Sache der Zuständigkeit des Außenministeriums. Wenn jemand vom, sagen wir mal, Klimaministerium hinausgeht und über Klima redet, reden natürlich auch über Wirtschaftsthemen mit sich. Das heißt, Außenpolitik ist wesentlich komplexer geworden. Und Entwicklungspolitik ist einfach ein Aspekt da drin, der mit allen anderen Strängen verbunden ist. Ich glaube, das muss man einfach anerkennen. Es ist letztendlich aber auch eine Frage der Effektivität. Wenn ich Entwicklungspolitik allein insular betrachte und nur in diesem Kontext über Programme, Projekte oder was immer agiere, werde ich nicht sehr weit kommen. Gerade wenn ich in extrem fragilen Kontexten arbeite, sagen wir Nahost, sagen wir Sahel, oder weiß nicht, Zentralafrika, dann werde ich ohne einen politischen Dialog nicht sehr weit kommen. Das heißt, hier muss tatsächlich, müssen die Sachen einfach zusammengefügt werden, sonst werde ich nicht sehr effektiv sein. Und das gilt nicht nur für die österreichische Entwicklungspolitik / Außenpolitik, das gilt ganz genauso wie die Europäische Union, die enorm viel Geld zahlt, aber sich natürlich sehr wohl fragen muss, wie effektiv sind wir eigentlich in unserer auswärtigen Politik?
So Raimund Magis vom Außenministerium. Von ihm zu Zehetner Hashemi von Amnesty International.
Ich sehe einen Fortschritt darin, dass das zumindest mal formuliert wird als wertgeleitete Außenpolitik oder als feministische Außenpolitik, die ja Österreich nicht hat, die hat Deutschland und einige andere Staaten. Um zunächst beim Thema wertegeleitete Außenpolitik in Bezug auf EZA zu bleiben, ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis noch aus dem Außenministerium, das hat viele Länder damals betroffen. Uganda, Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, hat letztes Jahr eine Gesetzgebung eingeführt, die Todesstrafe vorsieht für die LGBTQI-Community, nicht nur für das Ausleben, sondern selbst für die Identität, für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man damit in der EZA? Reagiert man auf so eine Gesetzgebung? Sagt man, das hat überhaupt nichts mit wertegeleiteter Außenpolitik zu tun, das ist EZA. Das hätte ich letztes Jahr zum Beispiel als jemand, der in der EZA, im BMI tätig war, wahrscheinlich noch anders beantwortet. Heute würde ich sagen, da muss natürlich ein menschenrechtsbasierter Ansatz her und es muss natürlich auch überlegt werden, ob man da nicht mit finanziellen Mitteln agiert, wenn ein Staat eine so dramatische, drastische Gesetzgebung einführt, die Menschen theoretisch zu einer Hinrichtung führen lässt, je nachdem welcher geschlechtlichen Orientierung sie angehören. Oder feministische Außenpolitik, anderes Beispiel, wird gerade von der deutschen Außenministerin wirklich vor sich hergetragen. Auch etwas, wenn ich mir den Iran anschaue, was im Iran in den letzten 1,5 Jahren los war, eine explizite Frauenbewegung, die sich zum Ziel gemacht hat, Menschenrechte umzusetzen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit umzusetzen. Da war die feministische Außenpolitik nicht sonderlich schlagkräftig.
Ich wollte nur sozusagen einen Punkt noch da nachschärfen, sozusagen, den Sie jetzt angesprochen haben, nämlich genau diese Frage sozusagen, einerseits, wo hören Werte auf, wo beginnen Interessen, und zum Zweiten sozusagen, was sind, wenn man so will, legitime Interessen. Ich glaube sozusagen, wir kommen jetzt in so eine Diskussion hinein, wo Daten sagen oder auch sozusagen politische Kräfte sagen, ja, das ist eine konfrontative Welt, in der wir da jetzt uns sehen. Da kommt es darauf an, sozusagen seine Interessen wiederum stärker wahrzunehmen, auch gegen die Interessen anderer. Und damit stellt sich natürlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Entwicklungspolitik die Frage, so quasi, naja, wenn man mal grundsätzlich davon ausgeht, realistisch betrachtet, Interessen haben immer eine gewisse Rolle gespielt, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Was sind denn sozusagen zulässige Interessen? Das wäre sozusagen eine Frage auch an dich, Sibylle, sozusagen, wo würdest du da die Grenze ziehen?
Diese Werte- und Interessendebatte ist eine sehr schwierige, finde ich. Und eben wie gesagt, es ist auch ein fließender Übergang, finde ich. Beim Institut merkt man zum Beispiel bei uns, wir haben ja auch gemerkt, das war ja immer schon ein Thema, eben auch bei der Gründung vom Wiener Institut für Entwicklungsfragen, nämlich diese Legitimation für Entwicklungszusammenarbeit, für Entwicklungshilfegelder, die ja Steuergelder sind, und die muss man legitimieren quasi. Und deswegen quasi muss man auch vermitteln, die Bedeutung und die Wichtigkeit einfach auch der Themen in Österreich. Kreisky hat das damals versucht mit diesem Marshallplan für die dritte Welt, nämlich zu vermitteln, quasi wir hatten den Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt uns wurde gegeben, jetzt geben wir sozusagen auf dieser moralischen Ebene der internationalen Solidarität. Und jetzt ist in Wirklichkeit eine Situation aus meiner Sicht, wo man das noch viel stärker auch versuchen müsste, auch zu vermitteln, nämlich wie komplex eben die Welt auch geworden ist, wie global und wie wir gesehen haben von Pandemie über Krieg, über Inflation, bis sozusagen alles globale Krisen, die ja zusammenhängen, wo wir nicht mehr unabhängig sind und insofern ist alles, was sich dort im Süden tut, quasi hat Auswirkungen letztlich auch auf uns im Norden. Und das sozusagen auch stärker darzustellen und damit auch eine gute Basis und Legitimation zu schaffen, halte ich für wichtig. In der Praxis muss man leider sagen, ist es eher so, dass das nicht passiert, sondern dass halt eher sagt wird irgendwie, da muss man sich irgendwie konzentrieren sozusagen auf hier und das Geld ist nicht mehr vorhanden.
diese Werte und interessenbasierte Politik, ich glaube, das, wo sich's treffen kann, ist, wo man gemeinsame Interessen definiert und identifiziert. Das heißt, globaler Süden und globaler Norden, was gibt es für gemeinsame Interessen, die in unserer beider sozusagen Anliegen sind. Und die zu identifizieren und an denen quasi dann auch zu arbeiten, das halte ich sozusagen für die wesentlichste Herausforderung auch. Und selbst da, selbst wenn man sagt, das Thema Klima, ja, ist eines, das betrifft uns, das betrifft den Süden noch viel stärker, ja, und das ist in unser beider Interesse, dass da was weitergeht, bei der Klimafinanzierung beispielsweise, ist natürlich dann letztlich trotzdem die Frage, was ist mit seltenen Erden sozusagen, wie viel profitiert, wer davon auch und ja, und wer profitiert ein bisschen mehr davon, weil leider eben auch Menschen interessensgetrieben sind und Interessensgetriebenheit ist meistens leider etwas stärker, sozusagen, was bringt es mir, ist etwas stärker als Werteorientierung in der Praxis, ganz oft. Und auch in der Politik, muss man leider sagen, ganz oft.
So Sibylle Straubinger vom VIDC. Auf die Podiumsdiskussion folgen Fragen aus dem Publikum. Andreas Melcher von der BOKU richtet die folgende Frage an das Podium.
Sind die SDGs aus Ihrer Sicht ein zahnloser Papiertiger oder welchen Stellenwert und Mehrwert der SDGs sehen Sie zum einen auf nationaler Ebene, aber vor allem im internationalen?
Sebastian Haug antwortet.
Dass konservative Parteien, besonders auch rechtsgerichtete Parteien, ein großes Interesse daran haben, selber über Gelder zu bestimmen. Und dass der Glaube an Multilateralismus sicher im Zentrum stark zu finden ist. Also ich glaube, die empirische Tendenz gibt es. Es ist trotzdem ganz interessant zu schauen, wer im deutschen Kontext zum Beispiel stark für Entwicklungszusammenarbeit spricht. Die FDP, also die liberale Kleinstpartei, die eine große Rolle gespielt hat, dass dieses Lieferkettengesetz jetzt so in Probleme gekommen ist, ist eine Partei, die grundsätzlich sehr stark für Entwicklungszusammenarbeit und auch für Multilaterales stimmt. Obwohl die sonst die individuelle Entfaltungsmöglichkeit und die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Also ich glaube, es gibt da ganz interessante Muster, die sie vielleicht anbieten würden für eine detailliertere Arbeit. Was die SDGs angeht, glaube ich, wieder auch eine sehr interessante Frage. Die SDGs sind ein Rahmenwerk, was Kanäle gibt für gemeinsames Agieren auf multilateraler Ebene und runtergebrochen auf allen anderen Ebenen, die mit der Umsetzung zusammenhängen. Also ich glaube, sie haben durchaus eine Wirkungskraft gehabt und haben sie vielleicht immer noch. Aber oft auf der narrativen Ebene. Wenn wir uns anschauen, was konkret passiert, ist es so, dass wo westliche Geber Geld hingeben, ist SDG 1, 2 und 16. Also wenn man sich die Finanzflüsse anschaut, China zum Beispiel gibt nichts für SDG 16, also da geht es um Rechtsstaatlichkeit, Frieden und so weiter. Das heißt, alle suchen sich so raus, was sie so haben wollen und sagen, wir tragen zur Implementierung der SDGs bei, was im Potpourri insgesamt dazu führen kann, dass mehr Geld, mehr Aktivitäten in bestimmte Richtungen gehen, die zum Gesamtrahmenwerk beitragen, aber dass es im Grunde keinen so großen Unterschied macht, wenn wir einen Rahmen haben, der alles bietet und alle sich das aussuchen können, das ihnen passt.
Abschließend wendet sich Moderator Werner Ratzer noch einmal an das Podium.
Was wünschst du der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für die nächsten 5 Jahre?
Abgesehen jetzt von mehr Geld natürlich, das ist, oder zumindest gleichbleiben, viel Geld, bisschen mehr Geld, und dass es nicht weniger wird, wie es jetzt in der Vorausschau ausschaut. Aus meiner Sicht, glaube ich, ist es ganz wesentlich in einem politischen Umfeld, das jetzt geprägt ist, auch durch einer starken rechtspopulistischen Partei, und zwar jetzt nicht nur in Europa, sondern darüber hinaus, die Relevanz einfach auch von Entwicklungszusammenarbeit auch darzustellen. Und zwar, das würde ich mir wünschen sozusagen, dass das auch stärker passiert jetzt, vielleicht auch gemeinsam, also kleine NGOs sind zu schwach dazu, aber mit der ADA oder mit dem BMI auch mal wieder deutlicher auch diese Relevanz auch darzustellen. Wenn man sich das Eurobarometer anschaut, das ja immer wieder erhoben wird, dann ist Österreich quasi von der Akzeptanz her immer unterdurchschnittlich, quasi auch was die Zustimmung dazu betrifft. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht sozusagen, weil es halt einfach so ist, sondern das ist auch, weil es auch nicht kommuniziert wird. Und ich glaube, diese Kommunikation wäre etwas, und dieses auch stolz drauf sein und auch darzustellen sozusagen, was passiert und warum es passiert und warum es notwendig ist, das würde ich ehrlich gesagt am meisten wünschen, weil ich glaube, das hätte am meisten Impact auch langfristig.
Ja, Frau Zehetner-Schemi, was ist aus Ihrer Sicht der EZA in den nächsten Jahren zu wünschen und wo würden Sie sozusagen vor allem eine wichtige Priorität oder wichtige Prioritäten sehen?
Um vielleicht eine ganz konkrete Sache zu nennen, also grundsätzlich gibt es sehr viel, was ich mir wünschen würde für eine menschenrechtsbasierte Entwicklungspolitik, aber ein Punkt, und das ist mir auch in meiner Arbeit im BMI aufgefallen, dass zu wenig noch verwirklicht wird, ist die Zusammenarbeit mit Menschenrechtsverteidigerinnen vor Ort. Also es wird viel mit lokalen Organisationen gearbeitet, mit der Zivilgesellschaft, aber konkret Menschenrechtsverteidigerinnen zu unterstützen und das auch als Teil der EZA zu sehen, das wäre mir ein großes Anliegen.
Herr Gesandter Magis, ich nehme an, Sie wünschen sich, dass das Dreijahresprogramm 2025 bis 2027 sozusagen turnusgemäß beschlossen wird. Was darüber hinaus?
Selbstverständlich ist das natürlich ein ganz großer Wunsch. Ich denke erstmal, was Sie gesagt haben, dass die Relevanz von Entwicklungspolitik, dass das stärker im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Gleichzeitig aber auch, dass wir es schaffen, diesen Weg der Gesamtstaatlichkeit weiterzugehen. Das hört sich sehr abstrakt an, aber ich meine damit, dass wir besser werden, auf Krisen agiler zu antworten. Das wäre für mich sehr wichtig, um einfach zu zeigen, auch dass wir relevant sind.
Das war C3 Radio. Heute zur Veranstaltung vom 20. Februar 2024, in deren Rahmen die Publikation Österreichische Entwicklungspolitik 2023 Green Development Finance From Climate Crisis to Global Justice präsentiert worden ist. Diese Publikation kann auf www.ofse.at heruntergeladen werden. Alle Ausgaben von C3 Radio hören Sie jederzeit auf Spotify. Informationen zu C3 Radio und allen Angeboten im C3 finden Sie auf www.zentrum3.at. Folgen Sie der ÖFSE und C3 Radio auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.